Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, herzlich willkommen zum Fastensummit. Heute zu Gast ist Hans-Peter Premur. Du bist geboren 1961 und in Mariasaal aufgewachsen. Das liegt in Kärnten. Du hast Theologie in Salzburg und Graz studiert und du bist vor allem Priester seit 1988 in der Diözese Gurk. Dann wurdest du auch Rektor des Bildungshauses in St. Georgen am Lenksee. Und bist seit 2000 Pfarrer in Grundendorf und auch Hochschulseelsorger an der Uni in Klagenfurt. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne dazu sagen möchtest, was wir über dich wissen sollten, bevor wir, und heute geht es um Spiritualität, bevor wir ins Gespräch einsteigen?
Naja, ich bin natürlich auch katholischer Priester, aber habe natürlich auf der anderen Seite auch viele andere Interessen, die jetzt gar nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Einer davon war immer die Gesundheit. Und das schon seit meiner Jugend an, durch meine Großmutter und meine Urgroßmutter und durch meine Tante vermittelt. Das heißt, also mir war dieses Thema Gesundheit und wie erhalte ich mich gesund, vor allem über die Kräuter und über die Natur eben, immer ein großes Anliegen. Und eigentlich habe ich mir überlegt, entweder wäre ich Künstler, Kurpfuscher oder Pfarrer. Also diese drei Varianten waren bei mir einmal da. Eigentlich wollte ich einmal Astronaut werden, weil ich mir gedacht habe, die Erde von oben zu sehen, wäre ein wunderschöner Aspekt. Aber dann habe ich eine Plombe bekommen, da habe ich gewusst, mit einer Plombe kann man nicht mehr Astronaut werden, also bleibe ich am Boden. Und das hat mich damals als Jugendlicher eben alles umgetrieben. Aber die Suche nach heilenden Kräutern, das hat mir meine Urgroßmutter und meine Großmutter so in die Wiege gelegt, das ist mir geblieben. Und über diese Thematik kam ich dann letztlich auch zu unserem Thema.
Okay, das heißt, das Fasten, wann bist du zum ersten Mal zum Fasten gekommen?
Na, ich habe also mit 13 so mit Hatha-Yoga angefangen, in einem katholischen Internat, und in diesem Yoga-Buch, wo wir also die Übungen alle nachgemacht haben, stand natürlich auch einiges rundherum um das Thema Fasten im indischen oder yogischen Sinn. Das hat mich also massiv interessiert, und ich habe später natürlich immer wieder auch gehört davon, dass es eine FX-Meyer-Kur gibt. Und als ich dann so ungefähr 28 war, habe ich zum ersten Mal so eine Meyer-Kur gemacht, weil eine befreundete Ärztin Meyer-Ärztin war. Ich habe dann viermal diese Meyer-Kur gemacht und habe dann das Gefühl gehabt, das ist schon okay, das ist schon gut, aber es ist so ärztezentriert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe machen möchte, dann kann ich diese Gruppe gar nicht anleiten, weil ich brauche immer einen Arzt, der da mitmacht. Oder irgendwie kostet das auch relativ viel. Und es ist eigentlich ein, soll ich jetzt einmal, Zuarbeiten zu einem Gesundheitssystem, wo die Eigenverantwortung nicht so stark im Vordergrund steht, wie eben beim Heilfasten oder bei unserem Fasten.
Okay.
Und dann war ich eben schon viermal sozusagen in diesem Thema drinnen. Weil auch bei der FX-Meyer-Kur hast du ja zwischendrin auch einmal so ein paar Tage, wo du nur Flüssigkeit zu dir nimmst. Das gibt es ja auch bei der Meyer-Kur. Und dann habe ich mir gedacht, das wirkt viel, viel effizienter aufgrund der Eigenerfahrung. Immer dieses bisschen was essen mit dieser Suppe, mit diesem Milch und so, das habe ich aber nicht so zugetragen. Und treffe dann auf die Waltraud Bittner im zarten Alter von 31. Und das war jetzt schon fast vor 30 Jahren, muss man sagen. Und bin drauf gekommen, die bringt doch die Kunde eines Heilfastens, wie ich es natürlich schon gehört habe, dass es das gibt. Der Buchinger war ja bekannt. Und ich war ja vorher auch oft in Überlingen und habe in Überlingen diese Klinik gesehen. Aber von außen, weil ich dort einen interessanten Mann immer besucht habe, der dort einmal im Jahr Heilfasten gemacht hat, weil er Krebs hat gehabt. Der ist immer zum Lützner gegangen. Und so kam mir die Verbindung irgendwie eben nach Kärnten, weil die Waltraud Bittner gesagt hat, wir bringen den Österreichern bei, wie Fasten geht, Fasten für Österreicher. Und das war dann auch das Buch, das erste, das so geheißen hat. Damit ist der Trend in Österreich eigentlich erst so richtig eröffnet worden.
Okay, das ist auch die Geschichte, wie das dann nach Österreich gekommen ist und vielleicht für die Zuschauerinnen und den Zuschauer auch. Wir kennen uns natürlich auch aus dem Vorstand von der Österreichischen Gesellschaft für Gesundheitsförderung, die du da mitgegründet hast, damals, als die Waltraud Bittner zu dir gekommen ist und in St. Georgen das auch dort lokalisieren wollte. Und jetzt ist sozusagen auch ein bisschen ein Abschied angesagt, weil du jetzt das auch ein bisschen abgeben möchtest an die neue Generation, an die da übernehmen. Wobei, ja, du bist schon wirklich sehr, sehr lang dabei, weil du sehr, sehr jung eingestiegen bist. Das ist nicht so das typische Alter, in dem man ins Fasten einsteigt meistens.
Normal musst du eine Frau sein oder älter sein.
Ab 50, genau.
Das wäre. Ja. Aber mittlerweile das bin ich jetzt also fast 30 Jahre in dieser Betätigung, eben Fastenleiter auch auszubilden oder solche Dinge zu veranstalten und selber auch zu leiten, und habe hunderte Menschen eben begleitet in einer realen Fastensituation. Natürlich gab es ja die Online-Variante ganz und gar nicht. Und ich muss sagen, ich bleibe dieser Idee ganz sicher treu, auch wenn ich aus dem Vorstand herausgehe.
Jedenfalls bei dir ist das Thema Spiritualität, das ist dir ganz stark zugeordnet. Lass uns doch einfach mal ganz grundlegend darüber reden, was ist Spiritualität? Wie weiß man, dass man sie erfährt? Was lässt sich darüber überhaupt sagen?
Naja, das Thema Spiritualität ist ein, sage ich jetzt einmal, eher modernes Thema. Nämlich, dass man aus den verschiedenen Religionen heraus ein gewisses Destillat, könnte man sagen, herausholt, dass man eben Spiritualität nennt. Das gibt es in allen Religionen. Es gibt in allen Religionen auch völlig unspirituelle Dinge, ob das jetzt bei den Indern ist oder bei den Muslimen oder bei den Christen, egal wohin man geht. Da gibt es auch externe Dinge, die mit Kult und mit Verwaltung zu tun haben, etc. Das wissen wir ja. Aber das Zentrum oder das Destillat dieses Geistes ist eben das, was wir heute Spiritualität nennen. Das Wort ist europäisch geprägt, es kommt aus einer europäischen Geisteshaltung. Man würde das aus einer anderen Weltsicht heraus vielleicht auch anders nennen, aus einer buddhistischen oder einer anderen Weltsicht. Aber bleiben wir einmal bei unseren, wir sind doch Europäer. Das Wort Spiritualität stammt natürlich aus dem abendländischen oder aus dem Christentum und hat früher eine Bedeutung gehabt, die es heute nicht mehr hat. Nämlich früher hat Spiritualität geheißen, dass man der Materie entflieht. Hier Materie, dort Geist. Also in einem Art Gegensatz die Situation aufbaut. Hier der Körper, dort das Innere. Das war die alte Denkweise. Wenn einer spirituell oder fromm oder gläubig war, dann war er der Welt gegenüber abhold. Da gibt es eben die Weltlichen und die Geistlichen. Also das ist eigentlich eine Dichotomie, die da aufgebaut wurde. Die war im Mittelalter so nicht. Die ist erst irgendwie in der Neuzeit gekommen und ist dann erst vor allem in den letzten Jahrzehnten dann zusammengebrochen. Das heißt, man hat jetzt eine ganz neue Denkweise über Spiritualität, auch in der katholischen Kirche. Nämlich früher hat es geheißen, die Welt musst du mit Füßen treten, damit du überhaupt so quasi ins Geistliche reinkommst. Die Sinne musst du verschließen, damit du ins Übersinnliche oder überhaupt zum Sinn des Lebens kommst. Jetzt ist eine Bedeutungsveränderung eingetreten, ein Bedeutungswandel, nämlich im Grunde ist das Ganze zu einer Einheit geworden. Heute bedeutet es, spirituell zu sein, wenn du mit der Welt in einem richtigen Verhältnis stehst. Das heißt, der Umgang mit der Welt und nicht die Verleugnung der Welt. Der Umgang mit dem Körper und nicht die Verleugnung des Körpers. Der Umgang mit den Sinnen und nicht das Verschließen der Sinne, sondern die Bejahung der Sinne. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis, wo unsere Fastenidee auch gut reinpasst, denn da merkt man, dass man über den Leib den Zugang zu den tieferen Dingen erfährt. Durch den leiblichen Prozess des Fastens werden die Sinne geöffnet, zum Beispiel. Und mit offeneren Sinnen, mit Sinnen, die mehr wahrnehmen können. Denn wenn du einmal eine Woche gefastet hast oder auch länger, dann riechst du besser, siehst du besser, bist du ruhiger geworden, nimmst die Dinge besser wahr. Und ich glaube, Wahrnehmung ist ganz ein wichtiger Aspekt von Spiritualität, weil wir stellen uns ja extrem viel vor. Die Vorstellung, wie wird meine Ehe gelingen, wie sollen meine Kinder sein, wie soll mein Garten, mein Haus, mein Leben ausschauen, das sind alles Vorstellungen. Aber wenn man dann von der Realität ausgeht und sie lernt wahrzunehmen und anzunehmen und sie dann vielleicht auch zu gestalten, dann ist das eine sehr aktive und eine sehr konstruktive Spiritualität. Das heißt, Spiritualität hat einen Bedeutungswandel erfahren. Spirituell ist nicht mehr das Jenseits, sondern spirituell ist das Diesseits. Und der beste Ausdruck dafür ist eigentlich das Wort Spiritus selbst. Denn im Grunde heißt das Atem. Spiritualität heißt im Grunde zu atmen. Das erfährt man, wenn man in Asien meditiert. Da musst du atmen lernen, richtig atmen und mit dem Atem zusammen eine Form von Gebet oder Meditation üben. Das wäre im Grunde genau mein Ansatz. Auch im Christentum gibt es den Vater, den Sohn und eben den Heiligen Geist, der in Wirklichkeit auf Deutsch heiliger Atem heißt. Das heißt, wir haben aus dem Gottesbild heraus im Grunde den Atem, das ist ein leiblicher Vorgang, hinausgetrieben und haben Gott entleiblicht, so könnte man sagen, oder die Spiritualität entleiblicht. Jetzt kommt sie über das neue Thema Umweltverantwortung oder über das neue Thema Pilgern oder über das neue Thema eben leiblich auch zu fasten, stärker als das vorher vielleicht im Allgemeinen der Fall war, kommt diese Spiritualität wieder zurück und wir entdecken auf einmal, dass der Leib und unsere Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen und wie wir mit der Welt umgehen, mit den Tieren umgehen, dass das alles eine Einheit ist. Das ist für mich eigentlich das Neue an der Spiritualität. Das heißt, es ist nicht gar so etwas irgendwie Weltfremdes, sondern ganz im Gegenteil, es ist das, was die Welt zur Welt macht, dass man die Dinge nicht trennt, sondern sie zusammenführt. Und die Erkenntnis, Spiritualität ist sowohl etwas Ökologisches, man könnte so sagen, ökologische Spiritualität, aber auch Soziales, weil uns ja, gerade wenn wir fasten, darf uns der Mitmensch ja nicht egal sein, darf uns das Tierleid nicht egal sein. Also wenn ich richtig faste, werde ich sensibel und nehme auch das Seufzen, so jetzt einmal, der Menschheit, das Seufzen der Welt, das Seufzen der Epoche wahr, in der ich mich befinde und kann mich deswegen auch nicht dispensieren. Und das kommt mir dann manchmal so vor, früher war es spirituell, du gehst in eine Einsiedelei, verbirgst dich vor der Welt, meditierst dort stundenlang herum, bis du dann irgendeine Art von Erleuchtung hast, aber bist eben aus der Welt. Heute lebt man in der Welt und so merken wir das ja beim Fasten auch. Du bist zwar kurz aus der Welt, wenn du fastest, aber du trittst wieder in die Welt ein und auf einmal nach dem Fasten geht es darum, wie gestalte ich mein Leben? Und das ist, glaube ich, der spirituelle Akt. Nicht das Entweder-Oder, sondern das Sowohl-als-auch. Das klingt jetzt vielleicht etwas unspektakulär, aber im Grunde geht es darum, dieses Spitzenerlebnis, the peak, dass man das Gipfelerlebnis hereinholt in den Alltag. Und wer jemals gefastet hat, der weiß, dass genau beim Fasten das die große Challenge ist, weil fasten kann, so sage ich immer, jeder Idiot, aber dann mit der neuen Erkenntnis weiterleben, das ist das große Geheimnis, wie man das hereinfädelt und hereinwebt in unser Leben.
Wenn du Menschen begleitest auf diesem Weg, also hast du dann einen besonderen Ansatz? Also würde man, oder wie stellst du es an, dann diese Übergangszeit, dass man die gut, was sagst du da den Fastenden? Wie kommen sie raus aus dem Fasten und Zeit danach? Naja,
das Fastenbrechen hat ja schon irgendwie fast ein bisschen eine leichte Erinnerung ans Paradies. Dort tritt man mit einem Apfel aus dem Paradies heraus und manchmal ist genau der Moment, wenn man am Ende des Fastens ist, so ein paradiesischer Zustand, weil man eben ein bisschen high ist vom Fasten und da möchte man oft gar nicht austreten aus dem Fasten, aber eben dort, so ähnlich wie bei Adam und Eva, tritt man dann aus dem Paradies heraus mit einem Apfel zumeist, nenne ich immer Fastenbrechen mit einem Apfel und dieses Einsteigen in das Miteinander mal halten, da scheint mir ein Wort sehr wichtig zu sein. Auch das scheint jetzt gar nicht so spektakulär zu sein, denn dieses Wort kennen wir alle, leider hängt es uns schon beim Hals raus und wir wiederholen es trotzdem dauernd. Wir sagen dauernd Mahlzeit, ohne dabei irgendwas uns zu denken. Denn das Wort selber stammt ja von dem ursprünglichen gesegneten Mahlzeit. Und das ist das, wo ich versuche, den Leuten das zu vermitteln, dass wenn wir aus dem Fasten aussteigen, dass wir unsere Mahlzeiten nicht attributlos oder irgendwie einfach so im Nichts stehend zu uns nehmen, sondern dass das Ganze in einem Segen sozusagen drinnen passiert. Und dieser Segen ist eigentlich im Grunde da, wenn du innehältst, wenn du dankbar bist, wenn du wahrnimmst, wenn du mit deinen Sinnen isst und nicht gleichzeitig Fernsehen schaust, Zeitung liest und deine E-Mails beantwortest. Also sozusagen das tust, was du tust. Tue das, was du tust und du wirst sehen, es bringt dir mehr, als du tust drei Dinge gleichzeitig. Und so versuche ich den Leuten das auch dann beizubringen. Ich gehe dann auch immer, natürlich mache ich mit denen Meditationsübungen, sodass auch ein bisschen das Instrument des Zur-Ruhe-Kommens, das sie vorher öfter erlebt haben, auch in ihrem Alltag eine Rolle spielen kann. Und ich gehe auch zu Biobauern oder in einen Bioladen und lasse mich von dieser Begeisterung dieses Bauern oder dieses Ladenbetreibers, möchte ich auch, dass was überspringt auf die Leute, sodass sie so quasi ihr Kaufverhalten auch ein bisschen ändern. oder ihr Bewusstsein, was die Landwirtschaft betrifft, auch verändern. Oder eben auch das Bewusstsein, was Kirche betrifft, denn man muss sagen, unter der Asche der Kirche, das ist ein Haufen Asche, Geschichte etc., ist immer noch so viel Glut, die man entdecken kann, wenn man das will. Das heißt also, man kann auch im Getriebe dieser Kirche durchaus sich für sich etwas herausholen, dass man auch in Europa, wenn man in Asien wäre, würde man vielleicht in einen anderen Tempel gehen oder in einen anderen Kontext stehen, aber hier ist das unser Kontext und in diesem Kontext findet man immer noch Zugänge und diese Zugänge versuche ich dann auch zu vermitteln, indem ich halt so ein paar Angebote mache. Das ist eine Meditationsgruppe, die sich regelmäßig durchzieht, die geht jetzt auch online oder das ist halt dann das Feiern gewisser Feste, das machen wir dann eben anders, als es nur traditionell ist, sondern bringen eben diese Gedanken, die wir jetzt dann haben, beim Fasten auch mit herein. Sprich, wir lassen Biobauern predigen oder wir lassen eine Fasterin auch einmal von ihrer Erfahrung berichten bei einem Gottesdienst. Und da merke ich, da haben die Leute dann mehr Lust, überhaupt an solchen Ritualen teilzunehmen. Und das ist einfach nicht nur traditionell, sondern hat dann mit Inhalt was zu tun.
Wir sind ja die Generation Don Camillo und Pepone sind aufgewachsen mit dieser Fernsehserie. Du verkörperst mich für mich so einen Priester, so einen Pfarrer, der einfach wirklich da in die Welt rausgeht und mit allen zu tun bekommt. Und,
aber du hast noch nie einen Bürgermeister gehabt, der so zu dir war. Ich schon.
Okay, ich wollte dich da fragen, ob du das, also das war ein irrsinnig schönes Bild mit dieser Asche und der Glut und ich wollte dich fragen, ob du da bemerkst irgendetwas, also du bist ja in der katholischen Kirche sozusagen und kommen Leute wieder auf diese Glut oder wie siehst du da irgendetwas, was sich verändert in den letzten Jahren, eine Tendenz? Also,
ja, also die katholische Kirche war ja auch in gewissermaßen eine Hüterin von spirituellen Weisheiten oder spirituellen Essenzen. In einer gewissen Weise sind diese Essenzen verdampft. Verdampft. Nämlich, früher war Pilgern und katholische Kirche ein Paket. Heute ist das Pilgern verdampft in die ganze Welt hinaus und die Leute finden diesen Wohlgeruch des Pilgerns unabhängig von der Kirche. Genau ist das das Gleiche. Mit dem Fasten ist es ja auch so. Früher war die Kirche sehr stark mit dem Thema Fasten in Verbindung, anders als wir, aber trotzdem. Und heute ist das verdunstet und die Leute finden den Wohlgeruch des Fastens teilweise nicht mehr in der Kirche, sondern ganz woanders. Und so geht es auch mit manchen anderen Bereichen, sagen wir jetzt einmal Meditation zum Beispiel. Denn natürlich kann man auch in der Kirche, wenn man will, irgendwelche Meditationspraktiken finden. Man fährt nach Tessé und stellt fest, dort wird Mantra gesungen und so. Aber im Grunde ist es verdampft und es ist in die Welt hinausgetreten. Und insofern sehe ich den Dienst der Kirche auch, dieses Verdampfungsgefäß gewesen zu sein, dass diese Themen jetzt nicht mehr in Alleinbesitz, sondern hinausschleudert in die Welt. Und diese Themen vermengen sich mit vielen, vielen anderen Weltanschauungen. Und jetzt ist auch die Kirche plötzlich aufgewacht, weil jetzt kommen diese Themen von außen, die früher innen waren, von außen wieder auf die Kirche zu. Auf einmal heißt es Pilgern. Ja, hallo, das geht ja oft von Kirche zu Kirche. Und machen die Pfarrer da überhaupt was draus? Oft nichts. Oder das Thema genauso mit dem Fasten. Ich spreche gewisse Dinge an beim Fasten und ich merke, dass Bischöfe oder dass Kollegen mit dem Thema gar nichts zu tun haben wollen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Und auf einmal merken sie, ja, hallo, das kommt jetzt von außen auf uns neu zu. Wir müssen uns bei den Ohren nehmen und sagen, wir als Kirche haben vielleicht vieles verschlafen, vieles falsch gemacht. Und das lernen wir vielleicht auch von der Gesundheitswelle. Lernen wir doch was davon, von dem, was die Menschen heute wollen. Weil die Kirche hat immer gesagt, die Themen der Menschen sind die Themen der Kirche. Oder die Themen der Zeit sind die Themen der Kirche. Wenn das stimmt, was die Kirche gesagt hat, vor allem 1965 hat sie das anfangen zu sagen, dann sind das jetzt auch unsere Themen. Und ich denke mal, so läuft das auch, dass manches in einem Backlash jetzt auch die Kirche wieder wachküsst und aufweckt. Aber in einer gewissen Weise wird das Gefäß, wie die Kirche war, vermutlich nicht mehr so funktionieren in Zukunft, sondern es wird einen Gefäßtausch geben oder man wird vielleicht überhaupt andere Strukturen müssen jetzt aufbauen. Denn vieles ist verkrustet, bricht zusammen und ist nicht mehr in der Lage, auf die heutige Zeit so zu reagieren. Und so denke ich mir schon, dass viele Menschen in der Kirche, zum Beispiel mir haben ja ganz viele Leute mitgefastet und haben dadurch auch Kirche neu entdeckt.
Ja.
Oder haben mitgefastet und haben gesagt, aha, so geht's auch. Und dadurch ist auch Neues gekommen, muss man vielleicht alte Zöpfe manchmal abschneiden und sagen, gut, beichten tun halt die Leute nicht mehr. Na gut, dann machen wir halt ganz was anderes.
Kann man immer fasten oder gibt es für dich bestimmte Zeiten, die gibt es da eine Chronobiologie oder Chronospiritualität?
Aus meiner Sicht kommt nichts von ungefähr, wenn man so sagen darf. Das, was da ist, jedenfalls in den großen Rhythmen der Natur, ist einmal immer ein großes Geschenk. Und wenn man bedenkt, diese zwei großen Fastenzeiten, die im Christentum eine Rolle spielen, sagen wir, spielt ja auch in der orthodoxen Welt eine Rolle, diese zwei großen Fastenzeiten, nämlich die eine, die eh jeder kennt, die Vorbereitung auf Ostern, die klassische Fastenzeit, diese 40-tägige oder 46-tägige, die Sonntage werden ja in der kirchlichen Zählung nicht mitgezählt, aber es sind in Wirklichkeit 46. Diese klassische Fastenzeit ist ja zum Teil auch wieder entdeckt worden als Chance, sich selbst einmal wieder herauszunehmen aus dem Trubel des Alltags. Viele sagen, okay, Alkoholfasten. Ich denke an meinen Vater, der das schon vor 40 Jahren gesagt hat, die einzige Zeit, wo er keinen Alkohol getrunken hat, war die Fastenzeit. Oder eben sich herauszunehmen und sagen, ich trinke keinen Kaffee und ich tue nichts rauchen, ich mache da ein bisschen was, so ein kleines Abenteuer. Auch das ist irgendwie Fasten. Aber natürlich sind diese Zeiten einerseits kosmisch geprägt und andererseits auch rituell geprägt. Kosmisch heißt, da ist gerade im Kosmos was los, nämlich der Winter ist vorbei, die Kälte zieht sich zurück, die Natur erwacht neu. Und auch wenn du auf die Straße gehst und wenn du in Wien bist, siehst du, wie die Stadt entschlackt, weil der ganze Dreck liegt immer in Wien, genau im Februar, März meistens so irrsinnig unangenehm. Und so ähnlich ist es ja im Körper auch fast oder in der Natur auch. Du merkst, da liegt jetzt ein Haufen Zeug herum, das wird jetzt verblasen und wird verdrängt von dem, was alles neu kommt. Und genau in dieser Zeit, wo eigentlich alles aufbrechen möchte, der Aldous Huxley hat übrigens ein gutes Buch darüber geschrieben, Doors of Perception, die Pforten der Wahrnehmung, wo er genau sagt, genau in dieser Zeit, wo der Winter, ich meine, heute sind wir ja mit allen möglichen Nahrungsergänzungsmitteln ausgestattet und mit Tiefkühlware und Import, wo die Menschen normalerweise weniger Vitamine haben, wo sie vielleicht schon ein bisschen diese leichten Krankheiten vom Winter drüber schleppen oder so. Genau in dieser Zeit rufen wir zum Fasten auf und machen etwas, was eigentlich gegenläufig ist, weil jetzt würde man gern was essen oder so. Nein, wir schalten noch einmal zurück und machen eine Heilfastenwoche und vielleicht eine ausgedehnte Begleitprogramm, ein ausgedehntes Begleitprogramm dazu, dann ist das eingebettet in einen kosmischen Ablauf, der auch mit dem Mond zusammenhängt, denn der erste Frühlingsvollmond, der Sonntag drauf ist Ostern, immer. Der erste Frühlingsvollmond, der Sonntag drauf ist Ostern und in dieser Zeit ist die Ekliptik des Mondes unter der Sonne. Das heißt also, in dieser Zeit gibt es noch ein lunares System, in dem die Erde noch gefangen ist, wenn man so sagen darf, ich bin kein Anthroposoph, aber die Anthroposophen sehen das auch ein bisschen so, in diesem Moment, wo noch nicht hinausgetreten wird über die Sonnenbahn oder über diese Bahn, diese Ekliptik, da ist diese Zeit eingebettet. Und das ist noch dazu im Kollektiv verankert. Das heißt also, du bist, wenn du heute fastest, früher war das komisch, wenn man gesagt hat, ich faste, aber heute ist es so, seit 20 Jahren, dass die Leute das wieder neu erkannt haben. Das ist die kollektive Zeit, kosmisch richtig eingebettet und noch dazu vor einem großen Fest, passt ins Christentum, passt aber auch allgemein ins normale Empfinden. Noch besser ist es eigentlich im Advent, vor Weihnachten. Okay. Denn da, also die Tage werden immer kürzer, es wird immer dunkler und eigentlich geht es so quasi auf das Weltende zu, in einer Art von dramatischen Situation. Und auf einmal ist dieser Moment so, dass der Körper im Grunde auf ein Minimum, so wie die Sonnenbahn, haben wir jetzt in dem Fall jetzt wieder, hinuntergeht, auf den tiefsten Punkt. Und genau bevor das passiert, fasten wir, häufen in uns, sozusagen scheiden so quasi das alles aus, was wir ausscheiden und sind bereit für einen Neuanfang mit der Sonnenbahn. Aber ob das jetzt die Sonnenbahn ist oder das Sol Invictus oder das Weihnachtsfest, das ist alles kosmisch so eingebettet, noch dazu rituell eingebettet und auch eben kollektiv durch Gruppen. Das heißt also, da ist schon die Kraft vorhanden, da schenkt einem die Geschichte was oder die Tradition.
Okay, Hans-Peter, das war wirklich ein sehr ergiebiges Gespräch. Ich weiß, du musst auch zu einem Begräbnis, das hast du vorher gesagt. Eine letzte Frage noch, ob also das Spirituelle eine Gruppe ist, erleichtert es vielleicht, aber man kann wahrscheinlich auch ganz alleine spirituell fasten. Und vielleicht kannst du hast ein Buch schon empfohlen, aber vielleicht ist das wirklich auch hier, dann können wir noch ein bisschen was dazu schreiben drunter, also später für den Summit, ob du noch in diese Richtung irgendwas empfehlen willst. Alleine fasten, in Gruppe fasten und ob du vielleicht noch irgendwelche Empfehlungen zu lesen hast, wenn man zum Beispiel alleine fastet. Ja.
Nikolaus Branschen, das ist ein Fastenleiter und Benediktinerpater aus, oder Jesuit, glaube ich, aus der Schweiz. Der hat dazu einiges, glaube ich, sehr Wertvolles geschrieben. Den würde ich jetzt einmal gleich so spontan empfehlen. Und ich glaube ja immer wieder, dass dieses Heilfasten oder dieses Fasten, wie wir es tun, oder so eine Fastenwoche, ein Initiationserlebnis ist. Und solche Initiationserlebnisse, das sind die Dinge, die wir eigentlich brauchen, damit wir in dieser Welt ordnungsgemäßer funktionieren. Weil sonst wird unser Ego immer größer. Wir brauchen solche Stirb- und Werde-Erfahrungen. Das sind die Initiationserlebnisse. Da gibt es ein Buch von Mircea, schreibt man Mircea Eliade, The Rites of the Twice Born, das Mysterium der Wiedergeburt auf Deutsch. Dieses Buch empfehle ich wirklich allen, die sich mit dieser Erfahrung des Stirb- und Werdes einmal auseinandergesetzt haben. Denn alles das, was wir tun, und das komprimiert sich im Fasten, ist im Grunde ein, sag ich jetzt einmal, spirituelles Erbe einer Tradition, die schon weit vor uns existiert hat.
Ja, super. Danke für auch diese Ratschläge am Schluss. Unsere Zeit ist jetzt auch um. Vielen Dank und auf bald.
Alles Gute, auf Wiedersehen.